und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute erzähle ich euch über die Austern in New York City, dann ein ziemlich cooler Lebensmittelladen in Brooklyn, die Tiffany Story und zum Schluss gibt es einen kleinen Deep Talk. Viel Spaß beim Zuhören! So, der Sommer neigt sich so langsam dem Ende, aber ich bin ja noch gar nicht bereit, dass der vorbei ist, ja. Also irgendwie dieses Jahr, muss ich gestehen, habe ich das Gefühl, dass der Sommer an mir vorbei gehuscht ist und ich irgendwie den gar nicht so richtig genossen habe. Ich weiß auch nicht. Ich war diesmal gar nicht richtig hier am Strand regelmäßig am Wochenende und war baden. Also irgendwie, ich würde nochmal von vorne anfangen, wenn es nach mir gehen würde mit dem Sommer. Aber gut. Meistens ist ja der Herbst hier auch super warm und dann ist es ja auch meistens schön. Ich wollte euch heute erzählen von der Park Slope Food Cooperative. So heißt es doch, oder? Co-op. Ja, also Co-op. Das heißt, es ist ein Lebensmittelladen im Stadtteil Park Slope in Brooklyn. Und es ist einer der ältesten und größten aktiven Lebensmittelkooperationen. Also im Sinne von, das ist alles so ein bisschen auf Willen und Mitgliedschaft gebildet. Das heißt, man muss Mitglied sein, man muss auch was bezahlen und man muss sehr aktiv sein. Das heißt, man muss dort auch arbeiten. Das Ganze wurde 1973 gegründet und seit April 2018 haben die über 17.000 Mitglieder. Und es ist eben so, dass dieses Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, jetzt überlege ich gerade, ob die überhaupt was zahlen müssen. Ich glaube fast nicht. Das muss ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Moment. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, muss man, um Mitglied zu werden, $100 zahlen. Und und dann ist es wirklich so, dass man halt arbeiten muss. Man muss also wochentlich 2 Stunden und 45 Minuten Arbeit leisten, um dann dort auch einkaufen zu können. Und der Clou für dort einkaufen zu können ist, weil es super günstig ist. Es ist hohe Qualität an Lebensmitteln und viele umweltfreundliche Produkte und so. Und es sind nur vom Großhandelpreis werden nur 21% aufgeschlagen. Also normalerweise werden von 26-100% aufgeschlagen auf dem Großhandelspreis und da eben nur 21%. Ich würde da gerne mal shoppen gehen, du. Das ist ja dann voll Schnäppchen. Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass man also eine Gemeinschaft hat und dass jeder zusammenarbeitet und dass man auch gemeinsam Entscheidungen trifft. Und es ist halt irgendwie, ja, ich würde, es ist fast schon so ein bisschen ein kommunistischer Lebensmittelladen vielleicht. Ja, genau. Es gab durch Covid nochmal einen Aufschlag von 4% auf die Artikel, um halt irgendwie das alles dann zu finanzieren mit den ganzen Regularien und so. Aber ja, und es wird natürlich wahnsinnig viel Geld natürlich gespart, weil die keine Arbeitskräfte bezahlen müssen, ne? Klar haben die ein paar Hauptangestellte wahrscheinlich, ums Büro zu machen und so weiter. Aber ich glaub eigentlich, das ist vorwiegend eben alles durch die Mitglieder abgegolten. Ja, manchmal Englisch-Deutsch, ich sag es euch. Naja, also was ich auch super interessant fand, ist, dass die Coca-Cola-Produkte boykottieren. Die gibt's dort nicht mehr. Alles, was mit Coca-Cola zu tun hat, weil sie nicht okay sind damit, wie die Arbeitsverhältnisse dort sind. Und seit 2008 gibt es kein abgefülltes Wasser mehr oder sonstiges in Plastikflaschen. Und sie recyceln hartes Plastik. Also du kannst deine Joghurtbecher und so weiter zurückbringen und die verkaufen die dann an Zentren, die Upcycling machen. Die machen dann daraus zum Beispiel Zahnbürsten oder lauter so Sachen halt. Also das fand ich jetzt irgendwie echt spannend. Und da gibt es halt so ein paar Geschichten, die immer so rumgehen, dass man, weil in Park Slope, das ist schon eine eher gut situierte Nachbarschaft, da sind halt kaum, eigentlich fast gar keine Hochhäuser oder so, das sind alles immer nur so Townhouses und Brownstones. Und die haben halt wahnsinnig gute Schulen auch und deswegen wohnen da schon eher Leute, die Kohle haben und auch viele Celebrities oder auch Politiker. Und da ist es natürlich so, dass die alle gerne da dabei sein wollen, ne? Bei diesem Food Co-op, aber natürlich nicht die Zeit oder auch nicht die Lust haben, dort zu arbeiten. Und da gab es mal einen riesigen Artikel in der New York Times in 2011, weil es kam raus, dass diese Leute ihre Nannies teilweise hingeschickt haben, um diese Stunden abzuarbeiten. Das ist ja lustig, gell? Ja, man findet halt immer einen Weg, das dann zu umgehen. Ja. Also, man muss praktisch was leisten und dann kann man dafür günstig einkaufen. Finde ich ja irgendwie eine ganz interessante Sache. Ja. Und irgendwie eine coole Idee. Ein ähnliches System habe ich jetzt gefunden in einer Nachbarschaft in Queens. Und zwar waren da Mike und ich letzten Freitag mit unserer alten Schrottkarre dort am Strand. Wir wollten so ein bisschen irgendwie Feierabend am Strand machen und haben das jetzt mal ausprobiert da und sind da so ein bisschen rumgefahren. Und da gibt es eine Nachbarschaft, die ist so wirklich auf so einem Endzipfel, sage ich mal, von so einer Insel da und es heißt Breezy Point. Den Namen finde ich schon mal voll gut, wie in so einem Film. Und in Breezy Point war es dann irgendwie ganz spannend. Wir sind da so hingefahren und dann war da wie so ein Gate mit Schranke und wir so, hä, okay, aber man konnte dann durchfahren. Und wenn du aber links und rechts geguckt hast, gingen halt so Straßen weg, wo dann so diese Häuschen standen und du konntest da nicht reinfahren. Da waren auch wieder Schranken. Und die überall. Und ich so, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? Das ist ja so ein Hochsicherheitstrakt fast schon. Und dort ist es ein ähnliches Konzept, haben wir jetzt rausgefunden. Das ist wie so eine Art Genossenschaft. Also die Leute, die dort wohnen, wohnen in einer Gemeinschaft, die da heißt Breezy Point Cooperative. Und alle Bewohner zahlen die Instandhaltungskosten, die Sicherheitskosten und halt alles, was so Gemeinschaftskosten sind, um die Privatsphäre der Gemeinschaft zu erhalten. Also du kannst dann auch nicht einfach irgendwo reinfahren. Das ist, du hast auch nicht mal Strandzugang. Also die haben sich dadurch ihren Strand gesichert für sich alleine. Das ist irgendwie auch geil. Na, so muss man es halt machen. Und es gibt dann noch so einen Surfclub am Ende so. Und da sind wir dann auch hingefahren. Aber da war auch ganz klar, kommt man auch nur mit Mitgliedschaft rein. Wir so, okay. Also du hast wirklich in dieser Nachbarschaft keinen Strandzugang und kannst eigentlich gar nicht richtig partizipieren. Also das ist, ja. Die haben auch eine freiwillige Feuerwehr. Eine der letzten hier in New York. Also gibt es nicht mehr viele. Und die gesamte Gemeinschaft betreibt einen Grund von 2 Quadratkilometer. Ja. Und dann leben die da halt in schöner, abgelegener, privaten, schönen Umgebung. Ne? Würde mich mal interessieren, was die dann da so zahlen. Ich meine, günstig kann das natürlich nicht sein, gell? Ja. Aber gut, also sind so Beispiele, wie man es halt machen kann. Und ja, also es ist hier so eine Idee, um praktisch so sein eigenes Ding zu machen und sich so dem System, sage ich mal, ein bisschen zu entziehen. So, und dann ist mir auch noch was ganz Interessantes aufgefallen, nochmal so bewusster, dass in New York City eigentlich ganz viele Austern gegessen werden. Das ist irgendwie so eine Spezialität. Und dann habe ich mich gefragt, woher das eigentlich kommt und ob das schon immer so war. Und jetzt habe ich mal recherchiert und es ist also so, dass der New Yorker und der New Jersey Hafen waren immer schon sehr voll mit Austern. Und die haben halt vorwiegend als Wasserfilter für das Meer gedient und auch als Nahrungsquelle. Und es war eben eine total günstige Nahrungsquelle, weil in 1609 hat man also mal geguckt und New York hatte 906 Quadratkilometer Austern im Hafen. Und man konnte die also einfach so pflücken, so reingreifen ins Wasser und pflücken und dann hat man die essen können. Und natürlich, wie soll es anders sein? Das wurde natürlich ausgebeutet. War ja klar. Und ab 1927 war eigentlich das Austernbett in New York geschlossen. Also es gab kaum noch welche. Und das ist dadurch passiert, weil natürlich dann die Piere gebaut wurden und Land wurde aufgefüllt. Und stellt euch mal vor, bis 1970 wurde das Abwasser in den Hafen abgelassen. Na danke. Also, du hast wirklich viele Austern gebraucht, um das alles rauszufiltern. Lecker. Naja, also, das Spannende ist jetzt Folgendes. Also, Austern waren eben früher wirklich, also, ne, so ein günstiges Essen, vor allem für arme Leute, weil du hast nichts bezahlen müssen. Du hast sie einfach aus dem Wasser gegriffen. Und es wurde halt schnell irgendwie gegenseitig sich gezeigt, wie man die also da mit einem Rechen auch so rausholen kann, wie man die Schale öffnet. Und die haben die früher dann mit Seetang umwickelt und aufs Feuer geworfen. Und dann hat man die gegessen. Und die wurden also früher auch eben viel gekocht und paniert. Und also es wurde alles Mögliche mit diesen Austern eben gemacht, weil die so das günstige Essen waren. Und was auch spannend ist, dass man herausgefunden hat, dass es früher große Abfallhaufen gab von den Schalen der Austern. Und die waren teilweise in den Straßen bis zu 1,20 Meter hoch. Und dann hat man sich gedacht, ja, was machen wir damit? Das ist ja alles irgendwie voll blöd. Ja, man muss es halt für sich nutzen. Und dann wurde das Ganze so gecrushed, also zerkleinert und dann auch für Mörtel benutzt, um zu bauen. Also das fand ich ja lustig. Und es ist sogar so, dass im Finanzviertel von Manhattan in der Pearl Street wurde mit Austern also gebaut. Und zum Beispiel auch Trinity Church an der Wall Street wurde mit Mörtel aus Paste von Austern zusammengehalten. Also die Steine. Also das ist doch lustig, oder? Man muss halt nur wissen, wie man es benutzen kann, dann so die Schalen und das, was übrig bleibt. Und am lustigsten finde ich auch an dem Ganzen, dass, also, weißt du, heutzutage sind Austern ja so eine Art Delikatesse. Und damals hat man die halt einfach gegessen, weil sie da waren und nichts gekostet haben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Austern gegessen hast. Also ich habe die ja ewig lang nie probiert, weil ich das irgendwie eklig fand. Aber seitdem ich eben in New York bin, habe ich es dann doch immer mal ab und zu so eine probiert oder so. Und es ist gar nicht so schlecht. Man gewöhnt sich dran. Und ich meine, ich kann jetzt nicht viele essen, aber es ist auch so, die haben ja ganz unterschiedliche Geschmäcker. Die haben ja zum Beispiel einen salzigen Geschmack eher oder eher ein bisschen süßlicher. Und es gibt zum Beispiel auch Austern, die heißen dann Austern Rockefeller. Die werden also geöffnet und dann so halb auf Blech gelegt. Und dann wird so eine Tomaten, so wie so Bruschetta, weißt du, so was man auf Bruschetta macht, so Tomaten klein gehackt, so mit Gewürzen, wird dann so oben drauf getan. Und dann wird es reingeschoben in den Ofen und dann wird es da so überbacken. Oh je, der Oliver, der Koch, wenn jetzt zuhört, der wird sich denken, Susi, was erzählst du da? Also Oliver, ich weiß immer, dass du auch zuhörst. Du kannst es sicherlich alles besser erklären, aber ich gebe mein Bestes. Naja, also auf jeden Fall finde ich, kann man Austern mal probieren, weil die wirklich eigentlich ganz interessant schmecken. Und meistens isst man die halt entweder mit so Zitrone drauf oder mit so roter, spicy Soße. Oder ich glaube, es gibt es auch manchmal mit Essig. Gibt es, glaube ich, auch. Oder so wie Meerrettich und so. Also gibt es verschiedene. Naja, also ich finde, kann man mal machen. Und ja, dann, was haben wir noch über die Austern? Lasst mich kurz gucken, was habe ich vergessen? Ach ja, auch sehr spannend. In 2008 war es dann so, dass es eine Initiative gab, die heißt Billion Oyster Project. Und die wurde hier in dem Wassergebiet in New York gestartet, um also das alles wieder mit Austern zu besiedeln. Und das Ziel ist also, bis 2035 sollen 1 Milliarde Austern wieder im Hafen von New York leben. Und es gibt jetzt 15 Stationen, die also Austern kultivieren, die sie ins Wasser lassen, die sie versuchen anzusiedeln. Und eine dieser Stationen ist übrigens im Brooklyn Bridge Park. Und zwar gibt es da eine Plakette, die da steht. Und zwar, wenn man auf die Manhattan Bridge guckt, aber nicht von der Brooklyn Bridge Seite, sondern von der anderen Seite. Da ist auch nochmal so ein Gang, so ein Weg am Wasser entlang. Und da ist eine Plakette und da ist es auch nochmal erklärt. Genau. Und die werden natürlich aber jetzt nicht mehr gegessen, weil die sind eigentlich eher zum Wasserfiltern und so da. Und die meisten Austern, die man jetzt in New York isst, werden von anderen Gegenden angeschifft, angebracht. Oh Gott, also heute, Leute, mein Englisch-Deutsch ist heute in meinem Gehirn ein bisschen chaotisch. Also entschuldigt, aber heute ist so ein Tag. Naja, gut. Also. Und früher hat man also gegessen Austern mit Bier. Das war das Essen für die armen Leute. Und heute zahlt man einen Haufen Geld, um Austern zu essen. Das finde ich jetzt auch wieder lustig, oder? Und, ach genau, das wollte ich auch noch erzählen. Ein weiterer Grund, warum in New York Austern wieder mehr angesiedelt werden, ist, dass man festgestellt hat, dass so ein Austernbett auch dazu dient, Wellen zu brechen. Und nachdem ja hier dieser schlimme Supersturm war in 2012, Sandy, und das hat ja wirklich Downtown Manhattan und viele Brooklyn- und Queens-Gebiete komplett unter Wasser gelegt. Und da hat man angefangen, so Wände aus Austern zu installieren. Und die sind gut, wenn Stürme kommen, um die Wellen zu brechen. Übrigens, Breezy Point, wo ich vorher erzählt habe, die wurden auch ganz schlimm von dem Sturm Sandy beeinträchtigt. Da wurde fast alles weggeflutet. Das war ziemlich schlimm da. Und ja, haben aber alles wieder aufgebaut. Genau. Und die bekannteste, oder die, ja, so die Bar, die man so am meisten jetzt so kennt, hier in New York ist natürlich die in Grand Central, die Oyster Bar. Die wurde in 1913 eröffnet. Ist ja auch schon wieder uraltes Ding. Es wurde mal in den 70ern geschlossen und dann aber später wieder eröffnet. Und es war eben damals so, dass die Reisenden, die also nach New York mit dem Zug gekommen sind, haben dann immer dort vor der Abreise oder so, oder wenn sie angekommen sind, gleich mal die New York Oyster gegessen. Und die waren wirklich früher total, also New York war richtig bekannt für die Austern. Genau. Bei dem, in Grand Central, bei der Oyster Bar, ist übrigens auch das Flüstergewölbe. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist auch in meinem New York City Reiseguide drin. Ist eine ganz coole Sache, da kann man so gegenseitig sich zuflüstern über das Gewölbe. Jo. Da mache ich doch gleich mal Werbung für meinen Reiseführer, würde ich sagen. Das war jetzt eine super schöne Einladung. Oh Gott, Leute, was ist heute los? Huiuiui. Also, ja. Also mein Reiseführer, den könnt ihr käuflich erwerben. Das sind 67 Seiten von meinen besten Tipps und Tricks für einen New York City Aufenthalt. Und genau, könnt ihr auf meiner Website kaufen. Der Link ist in der Bio auf Instagram und auch in den Shownotes unterhalb des Podcasts. Ihr habt ihn in letzter Zeit sehr fleißig gekauft. Ich freue mich riesig. Und wenn er euch gefallen hat, könnt ihr mir auch übrigens super gerne eine Rückmeldung schicken. Oder wenn ihr noch Ideen habt, immer mal her damit. Und da freue ich mich dann auch. Musik Vielleicht ist das der Vollmond, der mich so ein bisschen wirr im Kopf macht. Ich habe auch das Gefühl, meine Stimme ist heute etwas rau. Weil gestern war ja großer blauer Vollmond, sehr energetisch. Vielleicht ist es das, was mich so ein bisschen gerade so, weiß ich nicht, so ein bisschen wuschig, wuselig im Kopf macht. Also gut, ich werde mich jetzt zusammenreißen, dass mir nicht mehr so viele Sprachfehler passieren, okay? Gut, ich wollte euch noch eine Story erzählen. Ich fing schon an. Erzählt. Erzählen. Susi. Also, ich war letzte Woche bei Tiffany. Und zwar Tiffany Wall Street. Es war am nächsten. Ich wollte nicht bis hoch auf die Fifth Avenue zum neuen Flagship Store. Wenn ihr nach New York kommt, schaut da echt total gerne mal rein. Er ist so schön geworden. Hat letztes Jahr eröffnet. Richtig, richtig toll. Wahnsinnig tolle Atmosphäre. Und man kann einfach super schön 4 bis 5 Stockwerke hoch und runter flanieren. Es gibt eine Etage, wo also eine Mini-Ausstellung von Audrey Hepburn zu sehen ist. Und auch ganz oben das Porzellan. Oh, das ist so schön. Also würde ich mir auch in mein Zuhause stellen. Und also kann man super schön mal flanieren und einfach sich mal gut gehen lassen. Es gibt auch ein Café. Da kann man also jetzt wirklich Breakfast at Tiffany's machen, ne? Habe ich noch nicht gemacht, ist noch auf meiner To-Do-Liste. Und ja, auf jeden Fall war ich aber dann bei Wall Street, bei Tiffany, weil ich habe ein paar Schmuckstücke von Tiffany. Es sind 7 Stück. Keine Sorge, das waren keine teuren Teile. Das sind alles Silberteile, die ich über die letzten 15 Jahre meistens geschenkt bekommen habe von irgendjemandem. Die meisten natürlich von Mike. Und genau, es sind halt so Armketten, diese bekannten da. Oder ich habe auch einen Ring von Mike und 2 Ketten. Aber alles ganz simpel, ganz easy, auch für den Alltag. Und genau. Auf jeden Fall habe ich einen Tipp bekommen von einer Person, die bei Tiffany arbeitet im Customer Service Bereich. Die hat gesagt, Tiffany tut für dich umsonst, ich glaube einmal im Jahr, das Silber polieren. Und ich so, wie? Das ist ja voll geil. Ja, das muss ich ja mal machen, das wusste ich gar nicht. Und sie so, ja, die tun das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, aber sie wissen, dass sie es müssen, weil Silber halt automatisch anläuft. Also bieten sie diesen Service an. Also endlich habe ich mir gedacht, so, das mache ich jetzt. Also ich bin dahin gewatschelt, habe mir ein nettes Sommerkleidchen angezogen, damit ich auch ein bisschen passend so da in den Laden reinpasse. Und bin also dahin. Und habe gleich mal von einer älteren angestellten Dame ein nettes Kompliment für mein Kleid bekommen. Habe ich mich gleich gefreut. Und dann war da ein junger Mann, der mir dann geholfen hat. Der hat sich dann alle Schmuckstücke angeguckt. Klar, die müssen natürlich erstmal checken, dass das auch wirklich alles Tiffany ist. Was da schon mal so lustig war, wie alt war denn der? Mai, vielleicht so Mitte 20. Und hat er gesagt, ah, ja, dieses Stück ist ja gar nicht mehr in der Kollektion. Das ist doch bestimmt schon jetzt 10 Jahre alt oder so. Oder wann war denn diese Kollektion? Und ich dachte mir nur so, ja, so alt bin ich, genau. Das sind jetzt schon Vintage-Teile. Die kann man gar nicht mehr kaufen. Ja, also er war fasziniert von einigen Stücken, weil es die eben nicht mehr gibt. Und ja, also ich hatte dann 6 Teile, die ich zum Reinigen hingegeben habe. Es gibt auch noch einen Unterschied übrigens, ob Reinigen oder Polieren. Reinigen ist einfach, dass also dieses Dunkle vom Silber entfernt wird. Und Polieren bedeutet, dass sie wirklich vom Metall, vom Material, Metall ist ja Silber, also, was richtig abpolieren, so dass die ganzen Kratzer weg sind, was aber auch dazu führt, dass natürlich vom Material was weggeht. Also ja, also ich habe es einfach mal nur reinigen lassen. Genau, und dann hatte ich noch eine Kette mit einem Anhänger, die war auch Vintage in seinem Auge, weil die gibt es auch nicht mehr. Es ist so ein Anhänger mit so einer Waage drauf für Sternzeichen. Und da, das habe ich so krass mit so einem Schmucktuch abgerubbelt, dass es ich auf einmal das Medaille-Ding, die Medaille da in der Hand hatte. Also abgebrochen, ja. Also das haben sie jetzt, tun sie wieder anfügen für $75. Naja, ich habe mir schon gedacht, das ist mehr. Ich war dann natürlich ganz nonchalant, habe gesagt, yeah, no problem, that's okay. Dachte ich mir, naja, $75, okay. Aber gut, ich will ja, dass es repariert wird. Also, dann habe ich das da abgegeben und hat gesagt, in 48 Stunden kann ich wiederkommen und meine gereinigten Stücke abholen und die zum Reparieren die Kette, die dauert 2 bis 3 Wochen, hat er gesagt. Naja, also, da bin ich wieder gegangen, fand's voll cool, war ja auch voll schön da, ne? Bin ein bisschen rumgelaufen, hab mir so alle Schmuckstücke angeguckt, ist auch immer schön, dass dann die Preise stehen, ist wahrscheinlich auch besser so. Naja, so, dann bin ich 2 Tage später wieder hin, um also meine Stücke abzuholen und musste ewig warten. Oh, und dann hat sich auch noch so eine Touristenfrau vorgedrängelt. Da hat es mir schon wieder gelangt. Naja, also ich habe bestimmt 15 Minuten da warten müssen. Und dieselbe ältere Dame, die dort arbeitet, hat mir wieder ein Kompliment über mein Kleid gemacht. Ich glaube, es ist ihr Trick. Ich glaube, sie macht es mit allen Leuten. Aber gut, ich habe mich wieder gefreut. Und dann, also, habe ich versucht, irgendwie die Aufmerksamkeit irgendwann von jemandem zu bekommen. Und dann, also, habe ich sie bekommen von einer Dame, die dort angestellt ist und die war so, Mai, vielleicht Anfang, Mitte 30 und sie kam zu mir und meinte eben, Hello, can I help you with something? Und ich so, ja, ich möchte gerne meinen Schmuck abholen, der wurde gereinigt. Ja, okay. Also habe ich ihr mein Papier da gegeben und sie ist nach hinten gegangen, hat es nach vorne geholt und hat also das Lustige war, jedes einzelne Schmuckstück war in so einem Tiffany-Beutelchen drin. Kennt ihr diese Stoffbeutelchen, diese türkisen? Da dachte ich mir, naja, das sind aber jetzt ganz schön viele dieser Beutelchen. Aber gut, ich nehme sie. Ne? Ich meine, so umsonst nehme ich mit. Also dann hat sie mir die alle einzeln ausgepackt und vorgeführt, dass das also alles meine Teile sind und dass die also gesäubert sind. Und ich so, wow, voll schön, das ist ja Wahnsinn, wie viel besser die jetzt aussehen. Und jetzt kann ich die auch wieder tragen. Und ich so, ach, und der Ring ist ja voll schön. Und dieser Ring hat so 2 kleine Mini-rosa Steinchen. Und hat sie gesagt, ah ja, Pink ist wohl ihre Lieblingsfarbe, weil ihr Kleid ist ja auch so leicht rosa. Und ich so, mal okay. Ich so, ja, I like the color. Okay, ich mag die Farbe. Hm. Ja, also sie hatte so ein bisschen so einen Vibe von leicht arrogant, ne? So ein bisschen so, ne? Wo ich mir denke, manchmal kommt es nicht so gut. Aber gut. Ich habe auch versucht, so ein bisschen Smalltalk zu machen, war total nett. Und dann frage ich sie am Ende, was glauben Sie denn, wie oft man die jetzt so reinigen lassen sollte, so die Schmuckstücke. Und dann sagt sie auf Englisch, Well, I don't really know, because I don't own anything in silver. Ich so, Peng, der ist gelandet, meine Liebe. Also sie hat gesagt, das weiß sie nicht, weil sie hat keine Schmuckstücke in Silber. Dachte ich mir, Schätzelein, das ist jetzt aber wirklich die falsche Antwort, ne? Also, du arbeitest hier bei Tiffany. Deine Antwort hätte sein müssen, also bei Tiffany empfehlen wir halt einmal im Jahr. Oder wir empfehlen, wenn sie merken, dass es also anläuft, dass sie es einfach vorbeibringen. Weil was sie privat trägt, das ist doch mir scheißegal. Was interessiert mich das denn? Aber da hat sie mir ein bisschen einen kleinen reinwürgen wollen. So, ich weiß ja gar nicht warum. Aber sie hat so ein bisschen so, I don't own anything in silver. Dann dachte ich mir, das wäre jetzt so ein geiler Pretty Woman-Moment, ne? Nach dem Motto, man kommt dann so ein paar Wochen später wieder zurück und hat lauter so Goldschmuck an sich und sagt, excuse me, Sie bekommen doch Kommission, oder? Ja, blöder Fehler, jetzt habe ich halt mein Gold woanders bei Cartier gekauft, gell? Ach ja, also ich muss sagen, ist mir so ein bisschen leicht bitter aufgestoßen, weil ich gedacht habe, das fand ich jetzt so unprofessionell, das hätte echt nicht sein müssen. Weil ich halt eben nur meinen Silberschmuck da hatte. Ich gedacht habe, Schätzelein, der war auch teuer. Ja? Zwar nicht so teuer wie der Rest hier in diesem Laden, aber für mich ist das schon ein teureres Schmuckstück. Naja, also war jetzt marketingmäßig nicht so galant, die ganze Nummer. Aber mein Schmuck sieht wirklich toll aus und sieht super shiny wieder aus. Und ja, meine Kette muss ich da noch abholen. Das war die Tiffany-Story.
So,
Und dann habe ich noch ein bisschen Deep Talk für euch heute hier. Also der ist nicht jetzt mega deep, aber so ein bisschen halb deep, würde ich sagen. Und zwar auf Instagram sind jetzt so ein paar Videos, also ein Video ist total abgegangen, es hat über 300.000 Aufrufe. Und zwar das Video mit den Shorts, was ich ja irgendwie total lustig finde, weil das war so ganz banal. Es war so kurz im Gehen, habe ich das so schnell aufgenommen. Hat funktioniert, ja. Manchmal weiß man nicht, was funktioniert und was nicht. Und wo man irgendwie auch den Nerv der Zeit auch trifft, gell? Aber ich habe mir dann auch viele Kommentare angeguckt und ja, ist natürlich wieder alles dabei teilweise, wissen wir ja schon, ne? Das haben wir ja schon alles durch. Aber ich fand es auch spannend, weil was ich ja da sagen wollte, ist ja wirklich dieses auch, was mich an Amerika so fasziniert und in New York natürlich nochmal besonders, die Leute ziehen wirklich an, auf was sie Bock haben. Also, und das ist scheißegal, was für eine Figur du hast. Wurscht. Also das gibt es nicht. Im Gehirn gibt es nicht diesen Graben von, aha, das ist eng oder das ist kurz und das kann ich nicht tragen. Das gibt es hier nicht, habe ich das Gefühl. Und das finde ich irgendwie richtig super. Weil ich mir so oft denke, also ah, das kannst du nicht anziehen und so, ne? Also warum sind wir da eigentlich immer so geeicht da drauf und warum ist in Amerika das überhaupt nicht so? Ich weiß nicht, warum das so ist, weil das ist ja auch generell in Amerika so. Also die Rückmeldung habt ihr mir ja auch gegeben. Und das finde ich wirklich total spannend und ich finde, wir sollten das alle adaptieren. Und die Männer genauso. Da ziehst du halt einfach mal den knallblauen Anzug an, in hell oder so. Weil er dir gefällt und weil du Bock drauf hast. Also ich finde so, Klamotten sind ja auch wirklich, also ich bin jetzt ja überhaupt nicht diese Fashion-Frau, ja. Ich bewundere jede Frau, die sich da so viel Mühe gibt und alles, das bin ich einfach nicht. Also, ich glaube, ich habe auch nicht so richtig so ein Fashion, so eine Affinität dafür. Also, Affinität schon, ich liebe Fashion und ich würde es gerne, glaube ich, besser können. Ich weiß auch nicht, manchmal denke ich mir, ich weiß nicht, ich schaue aus wie so ein Tourist, aber gut. Aber ich finde wirklich, das habe ich auch beim Recherchieren meines Buches festgestellt, dass Kleidung wirklich eine Verlängerung deiner Persönlichkeit ist. Du wirst anders wahrgenommen, du wirst anders gefühlt, du wirst anders gesehen. Es ist wirklich krass. Und das kann man wirklich nutzen für sich in gewissen Situationen. Und genauso kann man sich so nützlich machen, um sich selbst komplett zu akzeptieren und zu sagen, das bin ich und ich ziehe die kurze Hose an. Fertig. Und ob es dir gefällt oder nicht, ist mir total egal. Und wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist? Wenn ich jetzt eine andere Person sehe, wo ich mir denke, die Hose ist aber ein bisschen eng, dann denke ich mir das und 2 Sekunden später ist das weg und ich laufe weiter. Also ist es jetzt das wert für diese Person, diese Hose nicht anzuziehen? Ich glaube nicht. Also wir müssen uns auch mal klar machen, dass wir, also wenn jemand sich das denkt, so wenn wir sagen, oh, was denken jetzt die Leute? Du, die denken da vielleicht 2 Sekunden drüber nach und dann geht's weiter. Niemand ist an einer anderen Person, vor allem einer fremden Person, so stark interessiert. Das sind wir alle, das nehmen wir viel zu wichtig. Und eine andere Sache, die ich nochmal aufgreifen will, ist diese Sache mit den Komplimenten und dieser Oberflächlichkeit hier in Amerika. Also, wie ihr wisst, ich finde ja die Oberflächlichkeit super und viele von euch ja auch, weil mir ist es echt lieber, ich habe hier so einen kleinen Smalltalk und ich finde es irgendwie, fühle mich danach besser, als dass ich ja da so grummelig angeguckt werde. Und das fängt ja wirklich auch an, wenn man shoppen geht, ja. Also das hast du ja vielleicht auch schon erlebt, wenn du mal in Amerika warst. Also du kriegst ja gleich mal ein Kompliment. Und dann ist es ja auch noch so, dass du irgendwie gleich mal angesprochen wirst oder so. Und es ist irgendwie so ein nettes Miteinander. Und deswegen möchte ich gerne euch sagen, wenn ihr inspiriert seid, so wie diese Oberflächlichkeit hier ist, dann macht das doch einfach auch selbst. Wenn wir eine Veränderung wollen, dann müssen wir ja bei uns anfangen. Na, das ist dieser leidige Spruch, Laberababer, ja, ja, genau. Schmetterlingseffekt, du musst bei dir anfangen. Aber jetzt erzähle ich euch noch eine kurze Story. Ich bin mit dem Mike diese Woche früh zum Bagel holen gegangen, genau. Und auf dem Weg dahin, Ja, also die eine Straße, wo wir entlanglaufen, die ist halt so ein bisschen rougher. Okay. Und da lag der Mülleimer umgekippt auf dem Gehweg und der Müll ist ein bisschen rausgefallen. Und ich so, boah, guck dir das mal an, ist doch voll blöd jetzt. Es hat einfach jemand umgekippt. Und der Mike ist hin und hat diesen Mülleimer wieder aufgestellt. Und eine andere Person hat das gesehen, kam dazu und hat angefangen, den Müll aufzusammeln und in den Mülleimer zu tun. Und wir so, oh, danke, vielen Dank. Und der Mike so, ah, zusammen geht's immer besser, gell? Und der hat dann so, ja, voll und so, schönen Tag noch. Dann dachte ich mir, guck dir's an. Es ist uns nicht bewusst, aber wir können wirklich andere Leute anschubsen damit, ja? Der Mike hat gesagt, ich heb das jetzt auf. Der andere Typ hat gesagt, ich nehme den Müll und schmeiß ihn da rein. Und vielleicht macht dieser Typ dann nochmal was anderes, was wieder der Nächste sieht. Und so ergibt es so eine Kettenreaktion. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Und wenn wir wollen, dass es sich verändert, dann müssen wir selber anfangen. Wir müssen anfangen, glaube ich, Komplimente zu vergeben. Ich meine, da wirst du wahrscheinlich dann ein bisschen einen komischen Blick bekommen. Aber mein Gott, warum nicht? Wir müssen freundlich lächeln, wir müssen Danke sagen, Bitte sagen, versuchen, ein bisschen in Kommunikation zu treten. Und ich glaube auch, das kultivieren, was wir wollen, dass sich verändert. Ich glaube, die meisten merken das gar nicht. Die meisten sind so in ihrer kleinen Blase, die müssen wir aufpieksen, diese Blase. Plopp! Damit die Leute mal wieder rauskommen, weil ich glaube, vielen geht es dann auch nicht gut, wenn die immer so negativ sind und so. Und wir müssen uns auch nochmal klar machen, negativ sein, in der Angst sein und pessimistisch denken, das ist so einfach. Da brauchst du nichts dafür. Da brauchst du 0,0 Kalorien im Gehirn. Aber optimistisch, positiv denken und hoffnungsvoll und mutig sein, das kostet ein paar Kalorien im Gehirn. Da muss man schon aus dem Quark kommen. Da muss man sich anstrengen. Das ist Arbeit. Und das ist mir nochmal so klar geworden jetzt letzte Woche. Dieser Unterschied von positiv sein und immer nur rummeckern und rumjammern. Der Unterschied ist, dass du dich um dich kümmerst und dass du ein positives Mindset kultivierst. Das kommt nicht einfach so. Also ich glaube, es gibt generell schon Leute, die vielleicht von Grund aus natürlich optimistisch sind. Aber generell ist es Arbeit. Glaubst du, ich bin jeden Tag gut drauf? Überhaupt nicht. Aber ich bin wirklich knallhart darin, ein positives Mindset zu kultivieren. Weil ich habe keine Lust, mein Leben mit Jammern und Negativität zu verbringen. Da habe ich einfach keine Lust dazu. Da ist mir mein Leben und meine Zeit hier auf diesem Planeten zu schade, ehrlich gesagt. Und ich habe einen besseren Tag und mir geht's auch besser. Deswegen überleg dir, was kannst du machen, was macht dir Freude? Und wenn es nur Musik hören ist, wenn ich manchmal Kaffee holen gehe, dann tue ich einfach einen coolen Song auflegen auf meine Kopfhörer und schaue, dass die Musik meinen inneren Status verändert, und zwar ins Positive. Klar brauchen wir auch mal das Traurigsein und so. Na, das sage ich ja jetzt nicht. Es ist ja immer eine Balance und eine Dualität. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt wieder kultivieren, Leute. Also, bis Ende diesen Jahres kultivieren wir jetzt alle ein positives, mutiges, hoffnungsvolles Mindset. Ende der Predigt. Ach, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt eine schöne zweiwöchige Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal aus Brooklyn.